kann es passieren, dass diese Bakterien auf die Patientin oder Patienten gekommen sind.
Dass eine unterlassene Händehygiene ein ganz, ganz erhebliches Risiko darstellen kann.
Es gibt diese Bakterien auf der Haut, aber sie fallen uns natürlich überhaupt nicht auf.
Wir laden euch jetzt ein, macht die Händehygiene auch selbst.
So, da sind wir wieder. Hallo zum Podcast der Aktion Saubere Hände, der nationalen Kampagne zur Verbesserung der Einhaltung der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen. Mein Name ist Stefan Karkowski. In diesem Podcast stelle ich Ihnen Menschen vor, die in den Kliniken verantwortlich sind für Hygiene und für das Infektionsmanagement. Und sollten Sie bereits die ersten Folgen gehört haben, was ich natürlich hoffe, dann könnten Sie sich jetzt vielleicht wundern, hey, wie kann das sein, dass die Aktion Saubere Hände für das richtige Desinfizieren nur 15 Sekunden veranschlagt mit dem Slogan 15 Sekunden können Leben retten und trotzdem reden die in diesem Podcast stundenlang darüber. Na gut, eine halbe Stunde pro Folge, aber immerhin. Und deshalb fragen Sie sich vielleicht, warum Sie ausgerechnet diese Folge hören sollten. Ich kann es Ihnen sagen. Sie lernen diesmal die Sana-Kliniken kennen. Das ist die drittgrößte private Klinikgruppe Deutschlands. Und selbst wenn Sie jetzt sagen, kenne ich schon, da arbeite ich selber, dann haben Sie hier die Gelegenheit, einen der erfahrensten Krankenhaushygieniker überhaupt kennenzulernen, den Leiter Hygiene und Infektiologie bei den Sana-Kliniken, Professor Dr. Markus Dettenkofer. Schön, dass Sie bei uns sind.
Gerne, und das sind natürlich heftige Vorschusslorbeeren.
Und wenn man so will, einen seiner ehemaligen Schüler ist mir so gesagt worden, den Chefarzt Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, Stefan Bushofen. Guten Tag auch Ihnen.
Ja, hallo, vielen Dank. Bin gerne da.
Herr Dettenkofer, wer Sie googelt, und das macht man ja heutzutage, bevor man sich das erste Mal trifft, auch wenn es nur ein virtuelles Treffen ist, stößt ziemlich schnell auf eine Geschichte, die zeigt, wie wichtig Händehygiene ist. Ich kann mich daran erinnern tatsächlich, ein paar Monate vor diesem Ereignis, über das wir gleich reden, meldete die Bild-Zeitung: Tote Babys, Klinik macht Frühchenstation dicht. Gemeint war das Klinikum Bremen-Mitte. Damals hat man sie noch als Experten befragt. 2012 hatte es dann auch ihre Klinik erwischt, damals das Universitätsklinikum Freiburg. Mitte Januar wurde auf der dortigen neugeborenen Intensivstation bei einem Frühgeborenen eine Infektion und bei drei Kindern eine Besiedelung festgestellt mit methicillinresistenten Staphylokokken, sogenannten MRSA-Erregern. Was sind das für Erreger und wie sind die in die Klinik gekommen?
Also Staphylokokken sind Bakterien, die schon immer infektionsgefährlich waren. Klassische Wundinfektionserreger zum Beispiel bei klassischen Eiterpickel oder bei einer Wunde, die sich infiziert, kommen sie häufig vor. Sind gefährlich, weil sie durchaus auch eben dann invasiv sein können, also zum Beispiel eine Blutstromvergiftung machen, die berühmte Sepsis. Und sie haben sozusagen das Potenzial, auch Resistenzen zu entwickeln, wie ja eigentlich alle Mikroorganismen und Bakterien. Und eine besondere Variante, die in den letzten vielleicht 20, 30 Jahren für gewisse Furore gesorgt hat, auch international natürlich, gar nicht nur in Deutschland, sind die methicillinresistenten Staphylococcus aureus, die berühmten MRSA. Ich glaube, da werden viele diesen Begriff sicher von unseren Podcast-Hörern sowieso, wahrscheinlich alle diesen Begriff schon mal gehört haben. Das heißt, immer sozusagen die klassischen Basisantibiotika, die man üblicherweise gegen Staphylokokken einsetzen konnte, ganz früher Penicillin und ähnliche Substanzen, die greifen dann nicht mehr. Man muss also zu sogenannten Reserveantibiotika greifen. Und die Therapie wird mindestens schwieriger, manchmal auch sehr schwierig. Bei MRSA vielleicht jetzt nicht spezifisch, werden wir hinterher sicher noch darüber sprechen.
Methicillin, ein Antibiotikum, methicillinresistent, heißt also, die Erreger lassen sich davon nicht stören, die wirken nicht mehr. Erinnern Sie sich mal zurück, wie das Ausbruchsmanagement damals ablief. Ich weiß, es ist 10 Jahre her, lange Zeit, da ist viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Aber wissen Sie noch, wer den Ausbruch entdeckt hat und wie?
Ja, das war natürlich die Sensitivität auf einer neugeborenen Frühchenstation, die natürlich sehr hoch sein muss und hoch ist. Das sind ja, wer es schon mal erlebt hat oder gesehen hat, wirklich kleinste Lebewesen, die natürlich quasi ganz nach außen geöffnet sind und mit denen man ja sehr sorgfältig umgehen muss. Gleichzeitig möchte man natürlich auch den Kontakt zu den Eltern schaffen. Das war auch bei uns übrigens ein Thema. Das heißt, die Eltern natürlich unter hygienischen Aspekten und hygienischen Sorgfalt in diesen Inkubatoren, in denen die Frühchen ja dann behandelt werden, dass das Kontakt geben kann. Es ist natürlich, sind alles ganz schwierige Behandlungsvorgänge, alles nochmal deutlich schwieriger als in der Erwachsenenmedizin. Und von daher hat man natürlich da immer ein Potenzial für Infektionsthematiken. Die MRSA sind ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erklären, Staphylokokken insgesamt und MRSA haben eine durchaus Besiedlungstendenz, auf der Haut und insbesondere auf Schleimhäuten im Nasenrachenbereich. Also wenn wir uns alle untersuchen, dann finden wir nicht den MRSA-spezifischen, den methicillin-resistenten Staphylococcus aureus, sondern den normalen Staphylokokken häufig bei uns im Nasenrachenraum. Das ist schon mal ein Weg, wie sie überhaupt mal in die Nähe der Patienten geraten.
Und wie ist dann das Verfahren, wenn da etwas festgestellt wird, eine Besiedlung zum Beispiel? Ab wann klingelt bei Ihnen das rote Telefon und jemand sagt, Herr Professor, wir haben ein Problem?
Es ist sicher sehr abhängig von dem Ort und von dem Risikospektrum in Bezug auf die Patienten. Also wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Frühchen, wo man eben natürlich besonders sensitiv ist und dort auch relativ häufig mikrobiologische Proben abnimmt, also das sogenannte Screening. Wir suchen dann aktiv nach den Erregern. Denn eine Besiedlung heißt ja zunächst mal, es gibt diese Bakterien auf der Haut oder in den Schleimhäuten, wo auch immer. Aber sie fallen uns natürlich überhaupt nicht auf. Ja, sie machen keine irgendwie geartete Erkrankung. Das ist dann erst bei der Infektion der Fall. Dann werden wir natürlich auch untersuchen, finden diese Bakterien. Aber dann ist es ja in manchen Fällen auch schon spät, gerade bei den Frühchen vielleicht zu spät. Deswegen macht man hier ein intensives sogenanntes Screening-Programm. Und da wird natürlich regelmäßig berichtet von den Laboren. Und wenn es zu einer Häufung kommt, dann klingelt das berühmte epidemiologische Telefon, nicht vielleicht das rote, aber das Telefon in der Hygieneabteilung.
Was machen Sie dann als erstes? Also was verbirgt sich hinter dem Bandwurm? Alle erforderlichen Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung einer weiteren Ausbreitung der Infektion werden getroffen. Was heißt das genau?
Ja, sehr gut, genau. Das ist im Grunde gleich Hygienemanagement, wie es in der Praxis gelebt werden muss. Und das heißt, das ganze Konzept von natürlich erstmal vor Ort mit großen Augen und großen Ohren schauen, sich kundig machen, was genau wie ist bisher passiert, also quasi Epidemiologie betreiben, vielleicht auch schon die ersten aufgrund der Erfahrung, die man ja mitbringt, die ersten Hinweise, wo könnte hier quasi schon sozusagen die Ursache liegen. Das ist natürlich eine reine Hypothese zunächst mal. Natürlich gegebenenfalls auch sicherstellen von Untersuchungsmaterialien. Es gab ja auch schon einige Jahre zuvor, also 2009er, 2010er Jahren, den Skandal mit letztlich kontaminierten Infusionsflaschen. Das konnte man natürlich letztlich nur dadurch zurückverfolgen, dass man eben hinterher auch Proben zur Verfügung hatte. Also Materialien sichern, zum Beispiel auch Salben. Medikamente könnten es durchaus ja auch mal sein, sehr selten, aber auch sowas ist möglich. Und natürlich auch schon Proben nehmen, zum Beispiel von Oberflächen, patientennah, ebenfalls Handabklatsche machen, beobachten, schauen, was sind die Prozeduren, wie gehen die da vor, was machen die bei den Behandlungen. Das ist also ein sehr auch wieder an die Situation adaptiertes Vorgehen. Im Wesentlichen aber diese am Anfang ganz wichtig, diese offenen Augen und Ohren und mit der ganzen Erfahrung, die man dann hat, zu schauen, wo gibt es hier einen Link, wie kann es passieren, dass diese Bakterien auf die Patientinnen oder Patienten gekommen sind.
Und natürlich haben diese Frühchen alle auch Mama und Papa, die ja ohnehin schon in großer Sorge sind, weil die Kinder halt auf ihrer Station liegen, auf der Neonatologie und jetzt auch noch das. Wie macht man das in einer solchen Situation mit den Eltern sprechen? Für welchen Weg haben Sie sich da entschieden?
Ja, das war natürlich das Management von der Station. Also das ist eine klare Arbeitsteilung. Wir sind die Hygieneexpertinnen, Experten. Wir sind das Team, das Support wirklich leisten muss und auch von der ersten Minute an leistet. Aber diese ganze Kommunikation, da sind wir immer nur sekundär mit eingebunden gewesen. Aber das haben wir natürlich sehr gerne gemacht und auch sofort natürlich standen wir bereit. Es war einerseits das Besprechen mit den Eltern. Das haben im Wesentlichen die Kliniker, also die Neonatologen übernommen und haben ihnen auch grundsätzlich oder gründlich erklären müssen, dass es jetzt natürlich kein maximal hohes Risiko ist. Es gab zum Beispiel durchaus einen Unterschied zwischen dem Ausbruch in Bremen damals. Das waren die sogenannten MRGN, also gramnegative Risikoerreger, die tatsächlich vom Risikopotenzial nochmal deutlich kritischer einzuschätzen sind als die MRSA, mit denen wir es dann in Freiburg zu tun hatten. Und ehrlich gesagt, in der Rückschau war es auch sicher an der Kippe, dass man diesen Ausbruch überhaupt so öffentlich gemeldet hat. Also es gab, da waren wir uns nicht alle einig. Es gab aber dann doch starke Vertreter, die gesagt haben, wenn wir das nicht melden und hinterher kommt irgendjemand, gibt das so weiter, dann gibt es nicht zu Unrecht natürlich einen riesen Aufschrei. Denn zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemeldet haben, gab es ja noch keinerlei Todesfälle und auch keine schweren Erkrankungsfälle. Ja, das war ja der Vorteil. Es war eine sehr sensitive Meldung. Ob wir das nochmal so machen würden in dem Fall, man kann heiß diskutieren. Ja. Aber klar, wenn die Öffentlichkeit da ist, dann muss sie auch durchgängig informiert werden. Wir haben dann, ich kann mich noch gut daran erinnern, mit der Presse natürlich Krisengespräche gemacht. Wir haben das alles sorgfältig erklärt und ich glaube auch den ganz großen Druck damals rausnehmen können, dass es eben nicht in irgendwelchen Schlendrian geht, sondern dass es Einzelfälle sind, dass wir sehr sorgfältig schauen, was steckt dahinter. Da gab es zum Beispiel eine Initiative, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann einen Nasenabstrich bekommen haben, bei dem man wieder natürlich nach diesem MRSA gesucht hat und ähnliche Verfahren. Und das ist dann insgesamt letztlich, muss ich sagen, in der Rückschau dann doch gut gelaufen. nie perfekt, aber gut gelaufen.
Nun sind ja mittlerweile viele Kliniken in Deutschland auch als Aktiengesellschaften organisiert, auch die Sana-Kliniken, also die Kliniken, für die Sie jetzt arbeiten. Gibt es da auch so etwas, unabhängig vom Infektionsschutzgesetz, eine Meldepflicht nach dem Aktiengesetz?
Ist tatsächlich, also da bin ich natürlich jetzt, fairerweise muss ich sagen, ich bin jetzt seit gut 2 Jahren dort und bin sicher nicht der Aktiengesellschaftsspezialist, definitiv nicht. Aber ich weiß, dass man dort relativ viel reporten muss, das ist klar, Aktiengesellschaften. Und wir tragen natürlich zum Beispiel zum jährlichen Risikobericht, der sicher auch den Aktionären oder den Shareholdern sozusagen weitergeleitet wird, natürlich auch einen Teil zur Hygiene bei und besprechen oder reportieren doch dort auch Hygienerisiken. Wobei das jetzt also nach meiner bisherigen Übersicht weniger ins Detail geht. Jetzt war natürlich, klar, SARS ein großes Thema. Ne? Da haben wir zum Beispiel natürlich quasi einschätzen müssen, wie sind diese Risiken in Bezug auf diese dramatische Entwicklung. Wurde genug getan? Muss noch mehr getan werden und so weiter? Das ist tatsächlich auch, kann man auch verstehen, ein Teil des Risikoaudits. Und ein Risikoaudit ist aber heute nicht nur für solche Kliniken, es ist eigentlich heute für alle Kliniken eine Selbstverständlichkeit.
Und man muss ja auch sagen, es wurde relativ früh gemeldet, es wurde relativ schnell auch der Ausbruch eingedämmt, aber für ein paar Tage immerhin war ja dann die Station geschlossen. Was hat das dann für Folgen gehabt für die Schwangeren?
Die mussten woanders hin. Wir hatten, genau, und das ist ein Thema natürlich insbesondere auch der Universitätsmedizin. Also eine kleinere Klinik kann, das war jetzt ja auch bei SARS ein Riesenthema, ne, kann natürlich mal sich abmelden und kann sagen, die schaffen es nicht mehr, wir sind am Rande unserer personellen und vielleicht auch räumlichen Kapazitäten angelangt. Dann können die größeren Kliniken, insbesondere natürlich wieder die Unikliniken auch, die ja diese Patienten aufnehmen müssen, die können einfach nicht schließen, im weitesten Sinne diese Patienten übernehmen. Bei der Neonatologie war das sehr kritisch, weil natürlich die nächste Neonatologie dann zig Kilometer entfernt war, vor allen Dingen auch eine hochspezialisierte, wie sie an der Uniklinik Freiburg war, also für die kleinsten Frühchen, für die ganz empfindlichen unter 1000 Gramm, wo es wirklich höchste Expertise bedurft, dass man überhaupt eine Chance hat, dass die sich gut entwickeln. Und deswegen war es auch wichtig, das nur ganz kurzzeitig so zu machen. Das hat dann auch geklappt. Also da gab es zum Glück nach meiner Rückschau auch, glaube ich, wirklich nicht kein Drama und konnte dann aufgefangen werden.
Und dann zum Abschluss dieser Geschichte nochmal ganz profan gefragt, lässt sich das eigentlich in Geld beziffern, was die Betreiber einer Klinik ein solcher Ausbruch kostet, gerade wenn die Station dann auch geschlossen werden musste?
Also da gibt es schon für andere Ausbrüche wissenschaftliche Untersuchungen, vor allen Dingen natürlich bei größeren Ausbrüchen. Da hat man dann natürlich auch die Not gesehen und gesagt, Mensch, das müssen enorme Kosten sein. Bei uns hat man das damals nicht zusammengerechnet. Es war zum Glück so ein bisschen eher wie ein Strohfeuer. Also es war natürlich eine Dramatik dahinter, aber es ging nicht länger. Wenn es länger gegangen wäre, dann sind das enorme Kosten, das ist ganz klar. Denn die Kliniken leben davon, dass sie Patienten behandeln, dafür bekommen sie ihr Geld. Und wenn man dann nur steht und sozusagen vor den geschlossenen Türen der Station steht, dann geht das nicht lange gut, selbstverständlich nicht. Ne?
Ich kenne einen, der sagt, Maßnahmen gegen solche Ausbrüche, ein gutes Hygienemanagement, das ist immer gut angelegtes Geld. Und der hat uns jetzt schon die ganze Zeit zugehört, das ist nämlich Stefan Bushufen. Chefarzt, Krankenhaushygiene im Gesundheitsverbund, Landkreis Konstanz. Herr Bushufen, was heißt das eigentlich? Sind Sie da für mehrere Kliniken zuständig, genau wie Herr Dettenkofer bei den Sana-Kliniken?
Ja genau, wir sind ein Klinikverbund aus verschiedenen Häusern. Das sind 2 sogenannte Zentralversorger, das sind Regelversorger, 2 Regelversorger sind dabei und eine Rehabilitationsklinik. Und unser Institut ist rein technisch etwas auf der, sozusagen auf der Ebene organisatorisch darüber und wir betreuen mit unserem Hygieneteam alle Kliniken, die in dem Verbund halt drin sind.
Genau. Und natürlich nennt man einen Chefarzt eigentlich nicht mehr Schüler. Ich habe das vorhin getan, weil mir gesagt wurde, Sie sind im Prinzip ein Dettenkofer-Schüler. Wie war das?
Das ist korrekt. Ja, also es ist einfach korrekt.
Sie haben in Freiburg studiert?
Ich habe in Münster studiert und hatte dort auch schon Kontakte zur Hygiene, ein bisschen auch intensiver, unter anderem zum Alexander Friedrich zum Beispiel. Und bin dann aber über den Bereich Anästhesie-Intensivmedizin dann sozusagen abgewandert und dann wieder vor 7 Jahren zur Hygiene dann zurückgekommen. Genau, Herr Dettenkofer und ich haben zusammen dann hier im Verbund tätig. Und dann vor 2 Jahren habe ich dann zusammen mit einem weiteren Kollegen dann hier weitergemacht letzten Endes. Und genau, also mein Spezialbereich, sage ich jetzt mal, war eigentlich die gesamte Zeit halt auch eben dieser didaktische Aspekt. Ja, und wo wir auch in den letzten Jahren ein paar Sachen halt zumachen konnten.
Das heißt, Sie bilden Menschen aus, die richtigen Hygienemaßnahmen in Kliniken zu ergreifen?
Genau, also das machen alle Hygienefachkräfte und alle Krankenhaushygieniker. Das ist so eine Art, eine der Kernkompetenzen, halt Menschen darin zu schulen, aber auch davon auch zu überzeugen, dass eine Schulung in dem Bereich sehr, sehr sinnvoll ist, ja, und Kompetenzerwerb in dem Bereich der Infektionsprävention. Also das ist ganz viel Mindset, ja, sage ich jetzt mal, und Einstellung zu der Thematik.
Sie können ja mal mit mir anfangen gleich, Herr Bushofen. Wir wenden uns ja mit dieser Podcast-Reihe vor allem an Praktiker und Praktikerinnen, die ja alle seit Jahren bereits Handhygiene praktizieren. Ich schlüpfe jetzt mal in die Rolle des Krankenpflegers Karkowski. Herr Bushofen, seit 8 Jahren bin ich dabei, ja, kenne mich aus auf Station. Ich habe auch schon woanders gearbeitet, also bin kein Anfänger. Und jetzt kommen Sie und wollen mir was erzählen über Hygiene, was ich angeblich noch nicht weiß. Also es fällt mir ehrlich gesagt schwer zu glauben. Ja, ich meine, jeder weiß, wie es geht. Finger unter den Desinfektionsmittelspender, das Mittel gut verreiben, mit beiden Händen und fertig. Was soll daran so schwer sein?
Ja, das ist immer die Frage. Und es gibt ja unterschiedliche Personen. Ja, es gibt ja die, die es wirklich überall umsetzen und zu jedem Zeitpunkt. Und es gibt leider auch andere Personen, ja, die das weniger umsetzen oder vielleicht auch nicht das Mindset dafür haben, zu sagen, das ist wichtig. Und da wäre jetzt so die erste Frage, was denken Sie denn, was ist denn der maximale Schaden, den eine unterlassene Händedesinfektion beim Patienten auslösen könnte?
Och, na ja, ich meine, wissen Sie, Herr Bushofen, Infektionen gab es in Kliniken immer schon. Ne? Also das lässt sich auch gar nicht vermeiden. In Kliniken sind Keime unterwegs und natürlich wird da auch mal einer krank von uns. Aber dass das mit meinen Händen zu tun hat, das glauben Sie doch nicht wirklich, oder?
Und da sagen Sie einen ganz wesentlichen Punkt. Das ist eine der Haupthürden und ich glaube, das hat schon Generationen von Hygienefachkräften und Krankenhaushygienikern beschäftigt, diese Thematik. Und das ist eben genau richtig. Dieses, was Sie ansprechen, ist eben dieses Erfassen des Risikos. Also, dass eine unterlassene Händehygiene für bestimmte Patienten zum falschen Zeitpunkt ein ganz, ganz erhebliches Risiko darstellen kann. Das zu erfassen, ist eine der wesentlichen Hürden und es auch sich selbst zuzuschreiben. Also, ja, das ist so ein bisschen wie mit dem Autofahren. Wenn ich draußen Auto fahre, bin ich immer der beste Autofahrer auf der Welt und alle anderen, ja, die können es alle nicht. Und Herr Dettenkofer und ich haben in einigen Studien nachweisen können, dass auch das Denken für die Händehygiene in einigen Bereichen so eben ist. Dass also Menschen durchaus der Meinung sind, sie sind besser ausgebildet als der Durchschnitt und sie machen keine Infektionen, aber die anderen. Ja, und das ist etwas, das konnten wir auch in der Corona-Pandemie immer wieder erkennen, ja, dass Menschen der festen Überzeugung waren, sie übertragen keine Infektionen, sie werden nicht krank. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit eben der Unsichtbarkeit letzten Endes, ja, dieser Erreger, mikroskopisch klein, ja, die ich kaum nachweisen kann. Diese Effekte haben wir uns angeschaut und das geht jetzt in den Bereich eben der Psychologie. Das ist, haben einige Arbeitsgruppen in Deutschland auch schon viele Arbeiten dazu gemacht, dass Händehygiene und die Psychologie wahnsinnig eng miteinander zusammenhängen. Und hier haben wir es zum Beispiel mit klassischen sogenannten Overconfidence-Effekten zu tun. Ja, also letztlich, ich bin besser als die anderen. Und das ist gar nicht mal, das ist nicht böse, sage ich jetzt mal, sondern das ist uns Menschen angeboren. Also wir kennen Overconfidence-Effekte in ganz vielen Bereichen. Ja, das gibt's eben beim Autofahren, habe ich es gesagt, das gibt's in der Raucherentwöhnung, das gibt's aber auch zum Beispiel beim Glücksspiel, ganz klassisch. Ja, das gibt's in ganz vielen Bereichen. Sind wir Menschen, schätzen uns ein bisschen stärker oder besser ein, als wir es möglicherweise sind. Und das ist bei der Händehygiene bei sogenannt fehlendem Feedback fatal. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel als, nehmen wir an, Sie sind jetzt nicht Krankenpfleger, sondern Chirurg und nehmen ein Messer und schneiden irgendwo rein und dann auf einmal haben Sie eine Arterie getroffen, dann kriegen Sie ja sehr schnell ein Feedback, dass Sie das so nicht tun sollten beim nächsten Mal. Und das ist bei der Händehygiene schwierig. Ja, weil wenn Sie sich die Hände nicht desinfizieren und Sie übertragen Erreger vom Patienten auf ihn selbst oder auch von anderen Patienten auf ihn oder von sich auf ihn, dann bekommen Sie das Feedback in 8 Tagen oder so oder in 3 Tagen oder auch nur erst in 12 Tagen. Ja, und da waren dann aber so viele Menschen schon wieder an diesen Patienten heran, dass sie diese Maßnahme der unterlassenen Händedesinfektion sich selbst gar nicht zuschreiben in der Situation. Sie kriegen kein Feedback.
Ich habe gehört, dass Sie sich einen Schwarzlichttrick ausgedacht haben, um mir zu zeigen, wie gut meine Händehygiene ist. Wie funktioniert das?
Den habe ich mir nicht ausgedacht, der ist relativ alt.
Aber Sie benutzen den.
Der kommt von den Firmen letzten Endes. Mhm. Letztlich, das ist ein Fluoreszenzmittel, mit dem man die Hände einreibt und dann letzten Endes unter dem Licht angucken kann, welche Bereiche der Hand tatsächlich benetzt wurden und welche nicht. Das ist ganz schön, um das mal zu visualisieren. Das Problem ist aber, Sie wissen ja, dass Sie getestet werden. Und dementsprechend werden Sie die Händehygiene ganz anders durchführen als im klinischen Alltag nachts um 3. Und das ist so einer der wesentlichen Punkte halt der Patientensicherheit und patientensicheren Handelns. Das kann man so ein bisschen plakativ sagen. Patientensicherheit ist das, was nachts um 3 passiert, wenn keiner guckt. Das ist auch bei der Händehygiene letztlich so.
Ich habe in einem Ihrer Papers gelesen, Personalschulungen sind im klinischen Risikomanagement eine der häufigsten Interventionen zur Reduktion klinischer und ökonomischer Gefahren. Und ich könnte jetzt skeptisch anmerken, dass Sie Gesundheit und Geld auf die gleiche Stufe stellen.
man muss das immer von allen Seiten betrachten. Ja? Denn wie Sie es gesagt haben, das hatten Sie bei Herrn Dettenkofer ja auch schon gefragt, die Krankenhäuser müssen sich auch irgendwie ja auch finanzieren. Ja? Und letzten Endes ist es darunter so, dass nosokomiale Infektionen dadurch, dass zum Beispiel Patienten dann durch die Infektion länger im Krankenhaus bleiben, entsprechend ja erstmal selbst geschädigt sind. Das ist eine ureigenste, sozusagen gegen den ärztlichen und pflegerischen Ethos gehende Sache. Ja, also das wollen wir ja nicht. Ja, wir wollen, dass die Menschen wieder gesund werden. Das ist auch das, was uns verpflichtet. Ja, auf der anderen Seite haben wir die Verpflichtung gegenüber denen, die da sein könnten, aber es jetzt nicht können, weil da liegt einer, der nicht weg kann. Also sprich, wenn ich jemanden mit einer nosokomialen Infektion habe, der 7 Tage länger bleiben muss, dann können vielleicht 2 andere Patienten in dieser Zeit nicht aufgenommen werden. Ja, der eine mit 3 und der andere mit 4 Tagen. Und hinzu kommt halt eben der ökonomische Aspekt letzten Endes, der immer ein Thema dann eben ist, dass dann letzten Endes auch die Kosten, die ja auch produziert werden, irgendwie abgefangen sind. Und deswegen, es geht nicht um Profit, also es geht nicht um Kommerz, es geht um Ökonomie. Ja, und das sind 2 ganz wesentliche Bereiche. Kommerz ist, ich will Profit machen, und Ökonomie ist, ich will haushalten. Ja, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig mit diesen Begriffen, sozusagen die böse Ökonomisierung, die ist eigentlich gar nicht böse, die Kommerzialisierung ist das Problem. Ja. Mhm. Und so muss man das auch sehen, eben die Ökonomie von Infektionskrankheiten, insbesondere von nosokomialen Infektionskrankheiten.
Wir können mit diesem Podcast ja theoretisch ein Millionenpublikum erreichen bei etwa 2 Millionen Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen im Gesundheitswesen. Bei den verschiedenen Ausbildungswegen, ja, ich gehe jetzt mal vom Pförtner über die Menschen in den Klinikküchen, das Pflegepersonal bis hin zum Klinikdirektor. Werden die eigentlich alle im Laufe ihres Arbeitslebens irgendwann mal geschult in Sachen Hygiene oder reicht vielen so ein Billboard, also ein Hinweisschild, auf dem so Piktogramme zu sehen sind, bitte achtet auf eure Händehygiene?
Ja, das ist immer die Frage halt, welche Methode für wen? Ja, für wen mache ich das? Also wir haben eine Einführungsveranstaltung zum Beispiel, kann man das machen, ja, dass man alle Personen halt einmal ausbildet, die Händehygiene umzusetzen. Primär grundsätzlich die Hauptgruppe sind natürlich zum einen die Personen der direkten Patientenversorgung, wozu aber auch durchaus Transportdienste zählen, ja, Personen, die mit Biostoffen umgehen und ähnlichen Dingen, die gehören auch alle mit dazu. Und der zweite Bereich sind tatsächlich die Patienten auch selber. Das ist ein Thema, was aktuell immer mehr kommt, dieses sogenannte Patient Empowerment. Wir benutzen das an einem unserer Orte zum Beispiel, wo wir ganz gezielt Patienten und die Angehörigen schulen. Das ist unsere Reha-Klinik. Ja, wir haben eine Hygienefachkraft, die sich da wirklich mit Herzblut drum kümmert, um diesen Bereich. Und den finde ich unglaublich wichtig, dass man eben auch den Patienten das zeigt. Ja, den Patienten zeigt, du kannst dich auch selber schützen. Und wir haben ein Finding in den letzten Wochen tatsächlich auch gehabt, das war, dass Patienten sagten, ja, aber diesen Händedesinfektionsmittelspender da, der ist doch für die Schwester, der ist doch gar nicht für mich, den darf ich doch gar nicht benutzen. Ja, und das war eine so der Hürden, die wir dann auch da sehen konnten, wo wir dann Leute auch sagen können, hey, wir laden euch jetzt ein, ja, macht die Händehygiene auch selbst, sofern der Patient in der Lage ist, das zu tun. Es gibt viele Patienten, die das nicht können, weil sie zum Beispiel entweder sehr, sehr klein sind oder sehr, sehr alt sind, kognitive Einschränkungen haben oder es motorisch nicht hinbekommen. Die Händehygiene ist Teamwork auf allen Ebenen. Es nutzt nichts, wenn Ärzte, Pflegende und vielleicht Physiotherapeuten es super machen und die anderen nicht. Ja, das funktioniert nur, wenn alle mitmachen, gehören mittlerweile Patienten und Angehörige auch mit dazu. Und hier kommt Corona natürlich ein bisschen ins Spiel. Durch die Corona-Pandemie ist die Bevölkerung auch ein bisschen gewohnter, Händedesinfektionsmittelspender zu bedienen, weil die standen, sag ich mal, in jeder Tankstelle, in Supermärkten und Ähnlichem standen die Teile halt auch herum, sodass diese Hürden da so ein bisschen abgebaut wurden.
Herr Dettenkofer, die Aktion Saubere Hände weist ja Jahr für Jahr, eigentlich Tag für Tag immer wieder darauf hin, wie wichtig die Händehygiene ist. Ist das nicht so ein bisschen wie mit dem Führerschein? Man macht ihn einmal und weiß dann, wie man Auto fährt oder mit dem Erste-Hilfe-Kurs? Muss das regelmäßig aufgefrischt werden, dieses Wissen?
Also das Basiswissen nicht. Das ist dann auch wie beim Führerschein. Ne? Also dass man beim Lenken sozusagen Kurven fahren kann, das braucht man nicht nachschulen. Ne? Aber sagen wir mal, die praktischen Aspekte, wie Stefan Buschhofen das jetzt auch sehr schön plastisch dargestellt hat, zum Beispiel eben auch Zugänglichkeit von Spendern, mit den Teams vor Ort besprechen, wie klappt das bei euch auch gut, woran scheitert es vielleicht? Ne? Diese Dinge, das ist ja dann fast nicht nur Schulung, sondern das ist dann im Grunde ja wieder Teamwork für gute Händehygiene, die sind ongoing. Und natürlich, klar, Fluktuation ist ein Riesenthema, leider natürlich auch im Gesundheitswesen. Und wir müssen diejenigen, die neu dazukommen, natürlich dringend mitnehmen. Es gibt ja auch durchaus zum Beispiel Freelancer, wie man das so schön sagt, die von außen aus helfen, wenn wirklich mal hoher Krankenstand ist, die sich dann auf der Station ja zunächst mal gar nicht auskennen. Auch die müssen wir dringend mitnehmen. Wenn es gut läuft, haben die eine hohe Bereitschaft, das zu machen, aber müssen ja erstmal sozusagen sehen, wie kann ich das hier in meinem Arbeitsumfeld gut organisieren. Insofern ist das, wird uns das nie reichen, da einmal den Führerschein zu machen. Man kann ja sogar beim Führerschein diskutieren, ob es nicht im Großen und Ganzen günstig wäre, das mal alle paar Jahre zu wiederholen.
Und beim Erste-Hilfe-Kurs natürlich erst recht.
Da sowieso.
Herr Bushofen, nehmen Sie mich mal mit in so eine Schulung. Also, ich habe die letzten Wochen zig Überstunden angesammelt. Ich bin chronisch übermüdet. Ich würde einfach gerne mal ausschlafen oder mal 2 Wochen am Strand liegen. Aber was soll's, jetzt setze ich mich da also hin und höre Ihnen zu. Oder sagen wir mal, ich tue so, als würde ich Ihnen zuhören. Muss ich ja, ob ich will oder nicht, ob ich das für sinnvoll halte oder nicht. Würden Sie das merken, meine mangelnde Motivation, bei Ihnen zu sitzen?
Wenn Sie einschlafen, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir bei vielen der Schulungen das Thema haben, da steht einer und erzählt eine halbe Stunde was und die Leute sind müde vom Dienst. Mhm. Ja, das heißt, es ist eine passive Schulung, es ist eine passive Schulungsmethode, die aber auch immer noch häufig genutzt wird, sondern das Wesentliche ist eigentlich eher, die Leute aktiv einzubinden in die Schulung. Sprich, man macht einen kleinen passiven Impuls, um so ein bisschen Spannung abzubauen und erst einmal die Leute ankommen zu lassen. Aber dann, dass man die Personen halt auch aktiv einbezieht. Ja, also sagt, okay, jetzt hier zum Beispiel Schwarzlichtlampe ist eine Methode. Ich habe die Limitationen schon genannt davon. Ja, aber auch zum Beispiel, was wir gemacht haben, wir haben Schulungen entwickelt und haben gesagt, naja, was denkst du eigentlich, was für Gefühle multiresistente Erreger auslösen? Zum Beispiel bei Patienten oder bei anderen Kollegen oder auch bei den Angehörigen. Und das war sehr spannend, als wir das damals auch als Forschungsprojekt gemacht haben, dass Emotionen eine ganz große Rolle spielen. Und diese Emotionen sind das, was die Leute im Alltag behindert und was auch das Mindset bahnen kann, die Händedesinfektion mehr umzusetzen. Ja.
Warum behindert das?
Ja, weil es Angst macht. Ja, also zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein bisschen plakativ, der wütende Angehörige oder der wütende Patient, der eine nosokomiale Infektion hat, ja, das ist natürlich etwas, das will keiner. Ja, aber ich habe auch Probleme, dann in dieser Situation mit dem Patienten möglicherweise umzugehen. Ja, das sind eben Themen. Ja, wir haben aber auch gesehen, es gibt viele, die haben auch Mitleid zum Beispiel, ja, mit den Patienten. Oder auch, es gibt immer noch Personen, die haben Angst, ja, in zum Beispiel Zimmer mit Isolierungen, mit Isolierungspatienten zu gehen. Ja, weil sie denken, hinter der Tür lauert wirklich der Tod oder die Cholera oder was auch immer. Ja, also, ja, und das sind eben so Themen, insbesondere für die Bereiche im Krankenhaus beispielsweise, die nicht so sehr in der Medizin sind. Also zum Beispiel technisches Personal, Reinigungskräfte sowieso nochmal, die nicht ganz selten auch über Sprachbarrieren verfügen, möglicherweise auch an Analphabetismus und ähnliche Dinge. Ja, das sind wesentliche Hürden, die man identifiziert. Und da ist noch ganz viel Luft nach oben, sage ich jetzt mal, glaube ich, überall. Ja, eben da anzudocken an diesem Bereich, aber erstmal den Bedarf auch zu ermitteln. Das ist das Wesentliche bei Schulungen. Ja, die Frage ist immer, welchen Bedarf habe ich tatsächlich? Es bringt also nichts, wenn ich Ihnen zeige, wie die Händehygiene funktioniert. Das wissen Sie möglicherweise ja und beherrschen das auch. Das Problem könnte aber sein, dass das Mindset nicht stimmt. Im Sinne von, das ist eigentlich egal, ob ich das mache. Ich weiß zwar, wie es geht und wenn ich es mache, mache ich es auch richtig. Ja, aber vielleicht ist das Mindset gar nicht da, dass das Thema Händehygiene wichtig ist. Ja, und da muss ich da andocken. Also wir haben verschiedene Personen, die möglicherweise auch ein bisschen unterschiedlich geschult werden müssen.
Und natürlich erzeugt Change, also Wandel, erzeugt immer Widerstand. Das ist nun mal so. Wie oft bekommen Sie zu hören, das haben wir aber schon immer so gemacht? Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.
Mein Lieblingsspruch. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Und manchmal antworte ich auf ja. Und man kann auch 20 Jahre lang alles falsch machen. Da macht man sich zwar nicht beliebt mit in der Situation. Ja, aber letzten Endes ist es halt eben so, dass man den Menschen tatsächlich eher sensibilisiert und einlädt. Okay, du hast das 20 Jahre lang so gemacht. Jetzt denken wir danach, passt es noch? Mhm. Also passt das auch für die nächsten 20 Jahre? Oder müssen wir einen Themenbereich vielleicht doch überdenken und verändern?
Ja. Und passiert Ihnen das auch, dass sich Mitarbeiter auf Hierarchien berufen und dass sie dann sagen, ich hätte es ja anders gemacht, aber Professor Dettenkofer wollte es genau so?
Es ist ja immer einfach, sich auf eine hierarchische Person oder Position zu berufen. Das tun wir gerne und alle. Ja, auch zum Beispiel jetzt bezieht sich auch gerne auf Blätter, auf Empfehlungen, auf Rechtsverordnungen, auf alles Mögliche, weil es entlastet. Ja. Und manchmal sind allerdings diese Maßnahmen nicht gut überprüfbar. Ja. Also wenn man der sagt, Professor oder Dr. XY hat gesagt, dann ist das manchmal auch nicht richtig überprüfbar und wird zu einem Totschlagargument. Und das Wichtige eigentlich in der Situation ist immer, auch zu prüfen, das kann ja sonst wer gesagt sein, haben, das kann richtig sein oder das kann falsch sein und das auch nochmal zu überprüfen. Natürlich ist es so, dass wenn der Experte das sagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist, sehr, sehr hoch. Ja, aber das auch nochmal zu prüfen und auch, ob er es wirklich gesagt hat. Ja, das sind manchmal eben so Hürden und manchmal sind es aber auch Totschlagargumente im Sinne von, ich will da jetzt nicht mehr drüber reden. Ja, da steht da und da, guckt er selber rein. Ich habe jetzt keine Lust mehr, das Thema weiter auszurollen. Das sind auch Effekte, die halt da sein können.
Mhm. Darf ich da mal reingrätschen sozusagen?
Na klar.
Weil ich mein Name ja gefallen ist, zu Recht. Das ist natürlich Lernen am Modell und das Vorbild ein Riesenthema. Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine der wichtigsten Messages, dass es dann immer leichter gelingt und meistens auch gut gelingt, wenn tatsächlich die Chefs, die Chefinnen diese Thematik mit integrieren in ihren Arbeitsumfeld. Also wenn, was früher nicht so selten der Fall war, die natürlich sagen, mein Gott, eben haben wir immer so gemacht, die mit der Hygiene, was wollen die eigentlich von uns? Dann wird sich das als Kultur leicht auch bei dem ganzen Team niederschlagen. Und dann sind natürlich alle auch etwas frustriert, die dann eigentlich aus der Uni kommen und sagen, wir haben es doch anders gelernt, aber wieso läuft das hier nicht? Naja, vergiss es gleich wieder. Das ist ganz schlecht. Wir haben aber auch viele andere Erlebnisse, glaube ich, Stefan Bushofen, wie auch ich, in unseren Arbeitsumfeldern, dass natürlich dann, wenn die leitenden Oberärztinnen, Oberärzte natürlich, wenn die das die Thematik aufnehmen und auch weitergeben, dass dann einfach die Kultur natürlich auch wachsen kann. Die braucht man dafür.
Ein Abschlusssatz noch, Herr Bushofen, zu Ihrer Ausbildung. Wie überprüfen Sie die Lernziele? Woher wissen Sie, dass das, was Sie vermitteln wollten, wirklich angekommen ist bei den Menschen, die Sie ausbilden?
Da gibt es ja immer mehrere Methoden. Also tatsächlich kann ich am Ende einer Schulung mal einmal hören, was ist los. Also ich mache an meinen Schulungen immer ein Blitzlicht, so eine Methode, dass ich jeden einmal frage, was hast du heute gelernt? Zum einen habe ich damit nochmal 5 Minuten am Ende, wo ich sozusagen die Leute selber reflektieren können, was nehme ich heute als wichtigsten Punkt mit aus meiner Schulung. Und manchmal spiegeln mir die auch auf einmal Dinge, wo ich dann selber ein Feedback kriege, oh, das hast du nicht richtig vermittelt. Also wenn die mir auf einmal was Falsches erzählen. Das ist selten der Fall, aber es kommt mal vor, das, was falsch vermittelt oder falsch verstanden wird. Und dann hat man da nochmal die Möglichkeit, nochmal das auszubügeln. Aber das ist eine ganz effektive Methode, Wissen am Ende einer Schulung zu verankern, jeden einmal zu fragen, ja, das kann man machen, so bei Gruppen bis 20 Leuten geht sowas, ja, kann man sagen, was nimmst du heute aus dieser Schulung mit nach Hause? Ja, und das ist auf Schulungsebene was ganz Wesentliches. Das Summative auf der großen Ebene, das kriegt man tatsächlich über andere Parameter raus, sei es Händedesinfektionsmittelverbrauch beispielsweise, ja, oder auch, und das ist ja eigentlich das, wo wir hinwollen, dann tatsächlich Infektionen und Infektionsgeschehen auf den Stationen, wobei das immer sehr vielen anderen Parametern auch noch eben unterliegt. Das ist nicht ganz plakativ 1:1 umsetzbar, aber auch da gibt es durchaus Erfolge auf Stationen, wenn man die Händecompliance deutlich erhöht, dass auch Infektionsraten darauf dann reagieren.
Also, dann fasse ich mal zusammen, was wir heute schon gelernt haben in diesem Podcast, dass es gar nicht so einfach ist, das Wissen, was jemand braucht, um richtige Desinfektionen anzuwenden, um richtig Hygienevorschriften zu beachten, auch an den Mann, an die Frau zu bringen. Aber Sie haben offensichtlich Methoden entwickelt, mit denen das geht. Das finde ich ganz wunderbar. Herr Dettenkofer, an Sie natürlich noch die Frage, wie zufrieden sind Sie mit dem Stand dessen, was erreicht wurde, Hygiene und Infektionen auf den Stationen in den Sana-Kliniken gerade? Und wo sind noch Baustellen? Wo wünschen Sie sich, dass Dinge noch besser laufen?
Also bei Sana ist es ja so, dass ich der Leiter dieses Bereichs bin, der quasi alle Kliniken berät, unterstützt. Also ich bin nicht, das ist jetzt auch der Unterschied tatsächlich zu Stefan Bushofen, der verantwortliche Hygieniker für die Kliniken, sondern nochmal eine Stufe höher. Und wir haben natürlich in den Kliniken genau die Kolleginnen und Kollegen, die Teams, die sich dann für die Hygiene engagieren. Das ist das System bei Sana. Ich denke, das ist auch im Sinne einer Großfamilie, so sage ich das immer ganz gerne, durchaus was sehr Produktives, weil wir uns dann sehr gut austauschen können. Die Sana-Kliniken, das haben wir bei der Corona-Epidemie gemerkt, sind im Grunde ein 1:1 Abbild der deutschen Krankenhauslandschaft. Kleine, große Schwerpunkte von Nord nach Süd, nach Ost, nach West. Das macht die Arbeit auch besonders interessant für mich, muss ich sagen. Insofern, wenn ich jetzt von den Sana-Kliniken spreche, spreche ich eigentlich, also auch aus meiner Übersicht, von allen Kliniken in Deutschland, wie sie auch immer geartet sind. Und der Uniklinik habe ich da ja auch lange Erfahrung gehabt. Und wir sind in vielen Dingen zwar weitergekommen, gerade was Spendeausstattung angeht, Aktion Saubere Hände ist da, muss ich sagen, eine ganz wesentliche, tolle Aktion, immer noch und sowieso zu Anfang, da war das enorm wichtig, dass man sowas gemacht hat. Aber wir haben natürlich gegenläufige Entwicklungen, wir sehen das ganz aktuell und da habe ich durchaus auch vor einigen Jahren schon in Interviews immer wieder darauf hingewiesen, ja, nicht nur ich, das, was da in der Pflege an Druck aufgebaut wurde, für Personalnotstand, der wirklich als Notstand bezeichnet werden muss, der torpediert natürlich das ein oder andere in Bezug auf Hygiene. Denn es ist logisch, unter maximalem Druck wird es noch schwieriger, das in den schnellen Arbeitsantrag gut zu integrieren. Und manchmal kommt dann auch Frustration dazu, da gibt es dann viele Aspekte. Also das ist was, was uns allen zusammen schon echte Sorge bereitet. Und deswegen diese Teams zu stärken, die vor Ort gute Medizin machen können, und dazu gehört dann auch gute Hygiene, ich glaube, das bleibt noch ein Anspruch, da sind wir noch natürlich nirgendwo angelangt, dass man uns quasi in den Lehnsessel zurücksetzen kann.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie dabei waren beim Podcast der Aktion Saubere Hände. Erstmal danke natürlich dem Leiter Hygiene und Infektiologie bei den Sana-Kliniken, Professor Dr. Markus Dettenkofer. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Habe ich sehr gerne gemacht.
Und danke dem Chefarzt Krankenhaus Hygiene und Infektionsprävention beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, Stefan Bushufen. Auch Ihnen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Ich hoffe natürlich, auch Sie haben hier wieder was gelernt. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, diese Reihe wird fortgeführt, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Natürlich gibt es uns auch auf allen gängigen Plattformen, auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und so weiter. Und natürlich freuen wir uns auch auf Ihre Bewertung. Bis zur nächsten Folge, sagt Stefan Karkowski.